normalerweise, Jan. Was ist denn los?
Man nennt mich 9000 Volt, Jan, weil ich mit 9000 Volt starte, mit 9000 Volt weitermache und relativ schnell, relativ stark 9000 Volt abbaue.
Herzlich willkommen beim Jan und Jakob Radio. Jan, wir haben eben was diskutiert, und zwar hast du mir ein Wasser angeboten und meintest, nee, nimm mal nicht, das ist schlecht, also kriegst gleich das gute Badezimmerwasser. Bei uns ist es zu Hause auch so, dass bei uns das Badezimmerwasser deutlich leckerer ist als das Küchenwasser.
Mhm. Das Küchenwasser bei uns kommt erstmal warm raus. Genau, man muss
das. Also das mache ich, um Leute zu ärgern, wenn Leute sagen, kann ich ein Wasser haben, dass ich so lauwarmes Wasser, nicht heiß, sondern lauwarm, dass du es am Glas nicht spürst und dann trinkst du so, oh, lauwarmes Wasser, das einfach macht keinen Spaß.
Du hast dann einfach so einen kleinen Kitzelfreudenpunkt, den man so normal im Alltag hat, so genommen. Ja. Und der fällt erst auf, wenn er nicht da ist.
Ja, das ist so ein bisschen, wenn ich deinen Schreibtischstuhl so verstellen würde, dass der einen Zentimeter weiter unten ist. Du würdest es merken, wenn du jeden Tag am Schreibtisch sitzt. Und es ist so ein bisschen nervig, aber du bist dann auch zu faul, ihn zu beheben. Du trinkst das lauwarme Wasser in der Regel dann trotzdem. Ja.
Richtig.
Ich wollte dich hauptsächlich fragen, was glaubst du, woran das liegt? Und wahrscheinlich sind es einfach unterschiedliche Leitungen und die ist total langweilig, die Antwort.
Ich denke, es sind unterschiedliche Leitungen und wir sind hier auch hoch oben. Und ich habe das Gefühl, das Wasser steht halt, es steht ja bis oben hin. Also es muss ja wirklich, also es kommt ja nicht sofort frisch aus der Leitung, weil wenn du die Leitung aufmachst, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so funktioniert. Aber wenn du die Leitung aufmachst, du musst ja nicht auf das Wasser warten, dass es 8 Stöcke hoch gepumpt wird.
Nö, aber meinst du...
Und deswegen, glaube ich, wird es, während das da so rumhängt, warm und eklig.
Meinst du, im ersten Stock ist das Wasser leckerer in der Küche?
Mhm, weniger Leitung, ja.
Meinst du, das halte ich für eine steile These, weil das sind viele Leitungen, die überhaupt das bis hierher, ich glaube, die paar Meter jetzt in den 8. Stock sind nicht der Unterschied. Aber hey, an alle unsere Wasserleitungsfans, schreibt uns,
die
ihr habt die NDR-Mail.
Die Wassis wieder, ey, die Wassis auf Twitter, die sind auch immer, die sind verrückt, Jakob, die sind so verrückt.
Leute, die über sich sagen, dass sie verrückt sind, sind die alle schlimmsten. Ich habe einen Punkt, den ich jetzt gerade anführen wollte, wo wir gerade bei deinem Blog waren, den du wohnst. Und yes. Zwar das Grüßgate, was du im ersten Podcast angesprochen hast, dass sie mich zurückgrüßen. Also es war so eine alte Frau, als ich mein Fahrrad angeschlossen habe vorm Haus. Ah. Die ging so und ich habe ein bisschen den Schritt beschleunigt, weißt du, mit so einem Einkaufstrollerwagen hinter sich.
Yes.
Und ich war schon drauf eingestellt, weil ich dachte, okay, ich bin hier nicht zu Hause, ich kann mir alles erlauben, dass ich sie grüße, sie nicht zurückgrüße und ich endlich mal sagen kann, wieso grüßen sie ihn eigentlich nicht zurück? Finde ich total unhöflich. Wollte ich nur sagen. Und ich war schon so im Angriffsmodus. Und dann meinte ich so, guten Abend. Und sie so, guten Abend. Total nett. Und es war so, oh, scheiße. Und als sie aus dem Fahrstuhl ausgestiegen ist, meinte sie noch, schönen Abend. Und hat sich so richtig nett von mir verabschiedet.
Wow.
Und deswegen, ich wollte dein Grüßgate bestätigen. Und zwar ich so auch mein Podcast-Intro, dass ich sagen wollte, ja, du hast komplett recht. Aber nein, in dem Fall war ich auf Krawall gebürstet und konnte es leider nicht durchziehen. Deswegen eine gewisse Grundaggression noch in mir schlummert, die ich im Laufe des Podcasts an dir rauslassen werde.
Ist okay. Ja, weil ich es, glaube ich, auch verdient habe, weil ich glaube, Grüßgate vielleicht doch an mir liegt.
Meinst du sagst auf die falsche Tonlage, hallo? Das glaube ich nicht.
Ja, oder ich sage hallo und sende aber Vibes von wegen... negative Vibes, eher, keine Ahnung. Kurze Info aus der Entertainment.
Kannst du ja wieder rausschneiden, die Pause.
Komm. Ja, mache ich.
Machst du ja eh mal.
Mach ich automatisch. Es gibt so einen Effekt, kurzer Blick hinter den Vorhang, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Viele Leute haben uns ja geschrieben.
Ja, viele Zuschriften haben uns erreicht. Postfach 4391, Hannover 44.
439.
Sorry, ich mach das aus. Kurzer Blick hinter den Vorhang. Es gibt einen Effekt bei Audition. Der heißt Detect Silence und Delete Silence. Und jede Pause, die länger als 100 Millisekunden ist, in diesem Podcast wird konsequent rausgeschnitten.
Das heißt, wenn ich jetzt gerade was überlege, dann schneidet er das so zusammen, dass es natürlich klingt? Nein, das ist doch Quatsch.
Nee, die Pause gerade, die ist noch drin. Die ist noch unter dem Threshold.
Okay.
Ja.
Threshold, klar, normal.
Ja, Threshold.
Jan, ich finde, nachdem wir letztes Mal über Konfer gesprochen haben, an dieser Stelle Grüße an Robin Baumeister, der meinte, es ist Quatsch, es müsste Konfi heißen wegen Konfirmation. Und nein, Robin, es heißt Konfirmation in Hannover. Da wir die deutsche Sprache erfunden haben und Dialekt versprechen, haben wir das Recht, einfach zu sagen, dass es Quatsch ist.
Jakob lehnt gerade mit seinem Ellenbogen an mein sehr teures E-Piano.
Ich habe die ganze Zeit deinen Blick immer so, nee, wir gucken uns an beim Reden, aber war immer so, kannst du bitte den Ellenbogen von den Tasten, ich weiß, es macht keinen Sinn, aber es ist irgendwie nicht cool, dass du sie konstant drückst. Ich habe den Blick durchaus gemerkt.
Ja, Es tut mir andererseits auch leid, dass ich dir keine alternative Ellenbogenstütze anbieten kann. Wie wär's mit meiner Hand? Ich kann meine Hand so halten.
Das ist extrem entspannt für uns beide.
Okay, cool. Ja.
Darf ich das hier hinlegen?
Ja, ja, total, absolut.
Okay. Es ist herrlich. Es ist übrigens ganz neu, dass du so einen Bereich hast, wo es dir unangenehm ist, wenn ich irgendwo meine Hand drauf tue. Weil so eigentlich ist bei dir in der Einrichtung so alles egal.
Ich weiß,
das ist auch das Prinzip. Aber jetzt hast du seit neuestem eine Schwachstelle, die ich hiermit entdeckt habe. Das ist schon geil.
Jahrzehnte war ich einfach so ein Crust-Punk, der alles nur in sein Zimmer geflattert hat und natürlich nur eine Matratze da rein geflattert hat, die er von irgendwelchen Freunden geflattert bekommen hat, die ausgezogen sind und die scheiß Matratze nicht mehr wollten, die auf keinem Lattenrost lag. Und ich habe noch keine Möbel, arbeite dran. Aber jetzt ist es so, dass ich mein Zimmer wirklich relativ schön eingerichtet habe und dass ich jetzt auch Gegenstände besitze, die von Wert sind. Sie sind meistens aus Elektro. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich so eine schöne Kommode habe oder so, aber es ist, ich bin langsam an dem Punkt und verstehe mittlerweile auch, wie schlimm ich war, als ich früher das nicht gecheckt habe bei anderen Leuten, dass sie das haben. Und Shoutout auch zu meinem ehemaligen Mitbewohner Franz, der das hört, wie uncool ich so, keine Ahnung, mit Gemeinschaftseigentum und so generell umgegangen bin. Ja, das ist, es tut mir leid. Ich lebe, um mich zu verbessern.
Im Namen von Franz kann ich die Entschuldigung annehmen, danke. Weil ja, schrecklich, wirklich schrecklich. Und du, also das Ding ist wirklich, was neu auch ist an deinem Zimmer, das ist sehr angenehm, dass du Sitzgelegenheiten hattest. Du hattest über Jahre nur deine Matratze, von der du zugegebenermaßen ein paar Mal öfter das Laken hättest wechseln können. Just saying.
Hey.
Und,
das lasse ich, nee, also.
Also. Ja, es gibt diesen Jan-Geruch, der erstmal, wenn man in dein Zimmer kommt, das ist so eine Mischung aus Computersmog und Jan, was eigentlich sehr ähnliche Gerüche sind. Und dann konnte man immer nur auf deinem Bett sitzen und dann vor allem das Schlimme ist, du hattest ja früher einfach drei Matratzen übereinander, was der Horror ist für jeden Rücken, glaube ich. Du hast so Prinzessin.
Ach so, eine Zeit lang habe ich so drei Einzelmatratzen übereinander gehabt, aber keine Ahnung. Was wir mit 22 machen, da reden wir nicht mehr drüber. Verrückte Zeiten. Wir sind aber super crazy gewesen damals.
Mega. Apropos verrückte Zeiten, Jan. Du hattest ein Thema diesmal dir rausgesucht, was glaube ich ein sehr, sehr ergiebiges ist für den Podcast.
Genau. Weil wir beide kommen aus einer Kultur und die ist nicht nur evangelisch Konfa geprägt und Hannover obere Mittelschicht geprägt, sondern wir haben irgendwann Hip-Hop entdeckt und waren ziemlich lange Hip-Hop und sind eigentlich auch noch ziemlich Hip-Hop.
Ich auf jeden Fall, du...
Ich?
Man kann über deine Realness diskutieren. Eine steht natürlich nicht zur Disposition.
Meine Realness, würde ich sagen, ist absolut unangetastet und... Nee, ich würde dich gerne fragen, weil du ja auch tatsächlich in so Hip-Hop-Institutionen auch so ein bisschen unterwegs warst. Du hast mal Rapper Mittwoch gewonnen, was meine Redaktion sagt, ist irgendwie ein großes Freestyle-Event in Deutschland. Mhm. Dazu würde ich dich gerne ausfragen, aber zuerst würde ich gerne wissen, weißt du noch, was dein erster Hip-Hop-Song war, den du gehört hast und wie du dazu gekommen bist?
Weiß ich noch tatsächlich, und zwar war das, ich glaube, Freundeskreis und ich weiß nicht mehr.
FK Squad?
Genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Lied heißt, glaube ich. Es war nicht Esperanto, sondern es war so ein anderes.
Da
war
auch diese,
ja genau, auf dem Kilimanjaro ist Rap-Szenario, spiele dieses Business
wie Super Mario. Tabula Rasa Part 1, genau. So ein geiler Song.
Spiele dieses Business wie Super Mario. Ja. Ich fand dass er Super Mario wie Mayonnaise ausspricht, wie Super Mario, fand ich irgendwie.
Und dann
Rap-Studio im Hip-Hop-Studio. Das fand ich, also das war so ein Track, glaube ich, der erste Rap-Track, den ich bewusst gehört habe, frag mich nicht wie, und den fand ich schon sau cool.
Alter, der war so geil. Und dann Gentleman, ne, der irgendwas singt von wegen, ich habe keine Ahnung, was für Wörter, aber so Waka wa, no, best of you.
Ja, stimmt. Das ist Gentleman, ehrlich gesagt, wusste ich das.
Nee, genau.
Ich wusste.
Oh shit, ich glaube, es ist Gentleman.
Es kann gut sein.
Ja.
Es gibt nicht so viele, die diesen...
Gentleman ist auch so ein Kandidat von Leuten, die ich früher richtig real gefunden habe und heute so... Semi-real finde ich im Nachhinein?
Für mich ist Gentleman immer auf dieser Egal-Schiene gewesen. Er hat immer irgendwie existiert und wir sind mal im Bad, das war ja bei mir in Hannover um die Ecke, da sind wir mal, er ist eher so ein, sie haben ehemalige Schwimmbad und da sind Konzerte drin und da haben wir uns draußen an den Zaun gestellt bei Gentleman und mit reingeguckt, also hinter der Bühne. Das heißt, wir haben ihn nicht gesehen, nur das Publikum.
Wie war das Publikum? War es gut?
Publikum war da. Keine Ahnung, wir waren eine Viertelstunde da und dann haben wir gemerkt, das ist nicht so sinnvoll, wir hätten uns Karten kaufen können oder es lassen. Nee, das war mein erster Track und dann aber so das erste Mal, dass ich Rap richtig so auch Alben, also ein Album mal richtig gehört habe, war tatsächlich Blauer Sand von Tosh. So richtig Stereotyp, wie sich das gehört. Und natürlich ist immer noch das beste Hip-Hop-Album aller Zeiten. Jeder, der was anderes sagt, gehört aus dem Hip-Hop-Kreis ausgeschlossen, weil das ist real, die einzige Deepness, die es gibt in Deutschland.
Ich sag nur eins, wer auf Tosh rumhackt, kann kein King sein.
Nein, unmöglich. Tatsächlich, das war mein
erstes. Und Blauer Sand, hast du, weißt du noch, ob du das Geschenk bekommen hast von irgendwem, oder?
Ich hab's als gebrannte CD irgendwo bekommen, auf dem Schulhof, glaube ich.
Ah, nice. Super nice. Ja, ich kenne Blauer Sand über dich, also das war auf jeden Fall nicht mein erstes.
Was war denn deins?
Ich erinnere mich, auf MTV Busta Rhymes Fired Up gesehen zu haben.
Wow.
Mit 5 oder so. Und
mit 5?
Ja, es ist wirklich so eine ganz...
Wow, Mr. Super-Hip-Hop.
Nein, aber das damals, es war da nicht so nach dem Motto, oh mein Gott, ich bin jetzt Hip-Hop, sondern es war einfach so meine... Ich weiß doch, dass es das erste Lied ist, was ich gehört habe von Hip-Hop. Und dass es das Video unheimlich war. Aber...
Bisschen ehrlich.
Ach so, ja.
Du bist leiser als ich.
Okay. Glaub, das können wir mal einen kurzen Soundcheck machen? Das war das so...
Fall nach. Ich habe dieses Video tatsächlich nie gesehen.
Ich erinnere mich auch nur noch dran, dass es, glaube ich, schwarz-weiß war. Mhm. Und ich meine halt... Busta Rhymes ist halt so ein übelster Schrank mit so übelst langen Rasterlocken.
Ja.
Und ich glaube, das hat mich ein bisschen verunsichert damals mit 5.
Verstehe ich. Ja. Ich habe ja Ami-Hip-Hop ganz, ganz lange nicht konsumiert.
Das ist auch so, da müssen wir reingehen, weil es zieht sich auch immer noch durch unser Leben.
Komplett.
Also genau, weil für mich ist es dann tatsächlich, ich weiß noch, ich habe...
Alles gut, rede weiter.
Ja, ich habe... Hip-Hop war für mich als Kind dann so eine von mehreren Musikrichtungen, die ich cool fand. Und ich habe mir einfach immer so...
Als Kind, also du hast dann, keine Ahnung, mit 8, 9 richtig schon Hip-Hop gehört, oder was?
Ja, ich hab halt alles gehört. Ich habe halt Enjoy gehört und Charts und das, was meine Schwestern gehört haben. Und meine Schwestern haben so einen Mix gehört aus meiner... Kerstin hat, glaube ich, eher so Gitarrenmusik gehört, so Alanis Morissette und Tori Amos oder so. Weiß gar nicht, ob das stimmt. Und Sonja hat auch eher so Hip-Hop und R&B, glaube ich, gehört. Mhm. Aber dann habe ich so einen Mix bekommen. Und ich weiß, dass ich öfter in der Stadt war und wenn ich Geld übrig hatte oder wenn ich Geld Taschengeld gespart hatte, dann habe ich mir öfters Alben gekauft. Und eines von diesen Alben war DJ Tomic Return of Hip-Hop.
Oh, shit.
Ja.
Wow.
Und dann aber danach... die Marshall Mathers LP.
Ja, das hast du mal erzählt, was dich halt unfassbar cool macht.
Und ja.
Ich hatte, wie hieß denn das Album danach von Eminem?
Danach war Eminem Show.
Nee, die Marshall, da hatte ich nämlich auch die Marshall, wo er vor seinem Haus da, vor dem,
das ist
vor
dem
Haus sitzt.
Ja.
Ich hatte nämlich heute, musste ich an Eminem denken, weil ich bin aus dem Zug gestiegen und da war so ein Typ, der hatte eine Mütze auf und die Mütze hatte aber so einen Schirm, weißt du, also eine normale Wintermütze, die aber vorne so eine Art Cappy-Schirm hat, einen kurzen. Und das hat er, glaube ich, im Booklet dieses Albums, trägt er diese Mütze einmal. Ja. Und das war für mich das aller coolste, was ich jemals gesehen habe. Ich wollte die unbedingt haben. Er hat auch so eine coole Trainingshose auf dem Cover an.
Ja.
Die war so, das war so eine Art Dickies als Trainingshose.
Ja.
Das war schon cool. Aber diese Schirmwintermütze war so unendlich cool, dass ich meine Mutter richtig in die Ohren gelegen habe und dann habe ich irgendwann eine bekommen und
gedacht,
ich bin der absolute Überking.
Nice.
Und heute habe ich das so gesehen und dachte, krass, die gibt's noch und die tragen nur Trottel noch. Das ist so richtig maximal uncool geworden und hatte so einen richtigen Peak. Das war so ungewöhnlich, weil es irgendwie eine Wintermütze und Cappy in einem war. Das fand ich so cool.
Völliger
Wie witzig, Sch- dass du extrem auf diese Mütze
angefangen bist. Habe ich heute gesehen und dachte, wow, fand ich das mal cool. Und wow, ist der Typ uncool, der sie heute getragen hat.
Weil mich hat dieses Album also wirklich komplett geflasht. Also ich war halt, davor war ich halt so Musikfan und fand halt viele unterschiedliche Musik cool. Das war die Zeit damals, war irgendwie Limp Bizkit.
Ja, klar, stimmt.
Genau, aber eben auch irgendwie DJ Tomic. Aber dann Marshall Mathers LP. Und The Way I Am kam raus.
Ja, Hammer.
Und wie hieß die große Single von, die große Stan? Erste Single?
Das war die dritte. Real Slim Shady.
Ja, genau. Real Slim Shady. Aber das hat so wirklich so mein Leben verändert. Das war dann so, okay, das ist jetzt meine Identität. So, ich bin jetzt ein Eminem-Fan und das ist meine Identität und ich rappe das alles und ich lese mir die Texte durch. Und
meine Frage wäre nämlich genau zu den Texten gewesen. Ich hatte für mich so einen Aha-Moment mit 15. Ich habe Eminem zwar gehört und fand das cool. Ich fand es auch einfach cool, Eminem zu hören. Fand die Beats cool, fand die Flows. Aber ich habe erst, als ich dann in Kanada beim Austausch war und dann wirklich Englisch konnte...
Kinesthetic Word.
Genau, das war mein Rappername damals. Dass ich da gecheckt habe, ah, okay, Stan geht um diesen crazy Fan, hab dieses Lied plötzlich gehört und war so, wow, ich verstehe jetzt amerikanischen Hip-Hop. Das war für mich, wir haben uns ja, vielleicht ganz kurz Update dazu, Jan und ich haben uns mit 13, 14 kennengelernt und dann eher auch übers Rappen.
Ja, ich glaube, es war 15, 16, es war später.
Ich war mit 15 in Kanada, haben wir uns mit 14 kennengelernt.
Okay, okay.
Wir haben uns bei DJ Fame zu Hause kennengelernt, der ungefähr 3 Platten hat und aufgelegt hat mit 2 Turntables. Also bei 3 Platten es lief schnell wieder die gleiche Musik so vom Style. Und wir haben mit unseren
Aber Kids, er hatte die Single von Shake Your Tail Feather von Nelly und PZD, die cool ist.
Ja. Er hatte eine erlesene, sehr kleine Sache.
Nicht cool genug, um sie 10-mal in Folge zu hören, aber schon cool.
Ja, voll. Also 3-mal ist klar gegangen.
Ja.
Und wir waren mit unseren Crews da. Einmal Tiefgrund.
Ja.
Das war meine Crew, weil wir sehr tiefgründige Texte hatten.
Ja, einwandfreie Logik.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt einen Sprung gemacht. Also von meiner Hip-Hop-Geschichte her.
Entschuldigung.
Glaube ich. Es ist nicht so wichtig. Aber
stimmt, ich bin jetzt sehr schnell zum Praktischen gekommen.
Aber du hast recht, wir haben uns früher kennengelernt, als ich dachte. Aber ich habe halt in der Schule durch meine Eminem-Obsession einen Freund kennengelernt, weil er auf dem Flur neben der Sporthalle I Shit On You von D12 gerappt hat. Und ich kannte das natürlich.
Wie, da hat er einfach alleine rumgestanden und gerappt?
Ja, es waren die frühen 2000er
Jahre. Ah, da hat man das halt gemacht. Ja, das war stand jede Ecke Rapper.
Sorry, du. Der Stuhl steht auf diesem Kabel hier. Thanks.
Oh, das ist jetzt ein Unterschied.
Genau, und da habe ich Anton kennengelernt und dann sind wir Freunde geworden, komplett auf der Basis davon, dass wir Eminem hören und nachrappen.
Aber hast du die Texte, um da jetzt mal zurück zum Thema zu kommen, hast du sie verstanden, auch wenn du sie gelesen hast oder nur so Teile?
Ich verstehe bis heute nicht, worum es da eigentlich geht.
Nee, aber Stan zum Beispiel verstehst du doch.
Nee, klar, ich verstehe das alles, aber als ich da der Mega-Fan von war und auch als ich die mir ausgedruckt habe und an die Wand gehängt habe,
Du hast die Eminem-Texte an die Wand gehängt?
Ja, Eminem-Texte und Tupac-Texte und Nas-Texte. Aber das war wirklich keine Ahnung, weil du hast ja keinen sozialen Zusammenhang dafür. Also klar habe ich so manche Aussagen und Sätze verstanden oder ich habe irgendwelche Disses verstanden oder so, aber so eigentlich so richtig die Musik verstanden habe ich erst so mit, keine Ahnung, später irgendwie, als ich besseres Englisch konnte. Aber das ist auch irgendwie schwer zu sagen. Weil klar habe ich irgendwie die auch auswendig gekonnt und so. Aber vieles, was ich auswendig konnte, wusste ich gar nicht, was ich da sage.
Mhm.
Eigentlich. Aber es war auf jeden Fall klar, okay, Hip-Hop ist mein Leben. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Es hat mir aus der Patsche geholfen, es hat mir meine Angst genommen. Shoutout to a true real one. Zum zweiten Mal in diesem Podcast,
ja.
Aber auch
ja. Zu Recht.
Zu Recht. Und dann habe ich angefangen, mich mit Anton nachmittags zu treffen und wir haben angefangen zu rappen und dann haben wir irgendwann mit Magic's Music Maker angefangen, Beats zu bauen.
Ah, wir hatten Hip-Hop-EJ.
Das ist halt auch was, so
Hip-Hop-EJ, ja, weil
vielleicht.
Ja, weil ihr konntet was auch, also ihr habt wirklich so ein bisschen dann rumgeschraubt. Bei EJ haben wir ja einfach, das waren ja einfach Pre-Samples, die hast du ja einfach hintereinander angeordnet und hast gedacht, krass, ich habe gerade in 5 Minuten Beat gebaut, der okay klingt, bam, richtiges Genie.
Ja, aber
das war die Art und Weise, wie wir Beats gebaut haben.
Das stimmt, aber bei Magic's Music Maker gab es auch schon Samples.
Ja.
Arrangiert. Ja. Presets arrangiert, ja.
Entschuldigung, sprich jetzt mal.
Nee, aber vielleicht um das Metathema dieser Episode, weil es mich wirklich interessiert, ist, wie sind wir unterschiedlich? Weil ich weiß nicht, ich finde das spannend, weil vielleicht finden es andere Leute auch spannend oder nicht, ist mir eigentlich egal. Wir
scheißen auf euch.
Yeah! Weil wir sind uns irgendwie sehr ähnlich, aber wir sind auch uns irgendwie sehr unterschiedlich.
Findest du?
Ja.
Ich finde, wir sind uns nur ähnlich.
Okay.
Damit könnten wir das Thema meiner Meinung nach abschließen.
Okay.
Frag mich ansonsten, ich habe auch gleich eine Frage, aber hau mal raus.
Nee, genau, was ist sozusagen, können wir auch in dieser Hip-Hop- und Rap- und Producer-Karriere, in der ich fast nur Ami-Rap gehört habe und du fast nur deutschen Rap gehört hast, können wir da auch schon sozusagen Anhaltspunkte finden, wie wir auch später, auch heute, unterschiedlich sind und unterschiedliche Kulturen auch irgendwie konsumieren und Teil von unterschiedlichen Kulturen.
Ja, ich hätte nämlich dich als erstes gefragt, was hat dir Hip-Hop gegeben?
Ja.
Und ich glaube, das ist so eine Frage, wo man die Unterschiede schnell merkt.
Ja.
Mir zum Beispiel hat, glaube ich, Hip-Hop unglaublich viel für mein auch bis heute extrem ausgeprägtes und andauerndes Selbst, also so ein Geltungsbedürfnis gegeben. Irgendwie gibt dir Hip-Hop das Gefühl, dadurch, dass du, glaube ich, der Text so krass im Vordergrund steht, dass du wirklich ernsthaft was zu sagen hättest.
Ah.
Das, glaube ich, das hat viel damit zu tun. Und für mich war Rap immer, also so, ich glaube, die Coolness von Rap war immer auch heute treibende Kraft, warum ich rappe. Weil ich eigentlich überhaupt nicht cool bin. Und irgendwie das Gefühl habe, indem ich so, keine Ahnung, das hatte ich glaube ich auch mal im Podcast, wenn du irgendwie Haftbefehl hörst, während du ins Büro gehst, denkst du, boah, ich auch ein Outlaw und mach Outlook auf und alles ist normal. So, das ist, und ich glaube, dass dieser Modus, dass das so zum Beispiel, glaube ich, ganz großer Teil ist, warum ich Rap immer noch so feiere.
Ja, aber das ist es mega für mich auch. Es ist ja einfach so, keine Ahnung, du machst das halt morgens an, irgendwie Kanye West oder so. Und du rappst halt mit so einem Champion und so. Und also ich bin der Größte, ich bin der Schönste und ich mache alles am besten. Und wenn du das performst, dann glaubst du daran und dann ist es auch wahr in dem Moment.
Wie diese Power-Gesten, die man machen kann vor Meetings. Haben mir letztens Leute erzählt, ich weiß nicht, in welchem Kontext nochmal so. Okay. Wenn du irgendwie so Stärkengesten machst, dann gehst du doch bestärkt in Meetings, wo ich dachte.
Das sind halt so Lauchs, die
Pickup-Artist-Videos
gucken. Die Pickup-Artist-Videos gucken und halt nicht Hip-Hop hören, wo das natürlich klar ist. Na klar machst du diese Power-Gesten. Genau das ist es. Also Hip-Hop ist ja einfach so. Self-Empowerment für dich selber, dass halt irgendwie entweder andere Leute geschrieben haben oder halt du dir auch selber schreibst. Also ich habe jetzt auch wieder vor. Ein paar Tagen habe ich das erste Mal seit Jahren auch wieder einen Song geschrieben mit auch Rap. Und es ist halt so geil, dass auch das, was man selber aufgenommen hat, einfach zu hören. Und wenn es so.
Ich mache jetzt auch wieder regelmäßig Musik, also so eher so Songskizzen viele.
Ja.
Und das macht mega Bock.
Ja.
Einfach so am nächsten Morgen vor allen Dingen mit der eigenen Musik auf Repeat 20 Mal das eigene Lied hören.
Ja.
Und man denkt sich, geil.
Ja. Aber es ist halt auch, und das war es auch schon immer früher in der Schule, auch irgendwie sozusagen diese Identität von diesen anderen Leuten, von diesen fremden Leuten nehmen und die dich aber das trotzdem total upliften. Also so für mich immer halt, genau, Eminem war es erst und dann war es irgendwie auch 50 Cent und dann war es lange übelst der Nas-Fanatic und dann war es Kanye West und jetzt ist immer noch Kanye West. Ja, es war Kanye West, bis Jesus is King rausgekommen ist.
Ja, für mich war es halt dann kurz verwaschen und dann Agro-Berlin. Ne? Agro-Berlin war so eine Zäsur.
Ja.
Das war völlig absurd.
Das haben wir aber auch mega gehört, ja.
Mega. Ja. Also was für eine Energie die hatten und wie die auf alles geschissen haben, das war glaube ich das, was für unsere Eltern Rock'n'Roll war.
Ja.
War einfach so.
Es ist aber auch mega Musik für Neuntklässler. Ne? Also Agro Berlin und Sido.
Ja, die hatten damals safe keine Fanbase über Mitte 20.
Ja, genau.
Ja.
Weil es halt irgendwie so, auch so sozusagen so kindisch eklig und kindisch sexistisch war.
Der Arschwick-Song ist so lächerlich.
Ja.
Ohne Scheiß. Können mir Leute gerne besprechen. Ich finde es ein schlechtes Lied. Ich finde es ein richtig schlechtes Lied. Ich finde es ein Scheißreime. Ich finde es ein Scheißrefrain. Ich checke gar nicht, dass der in so Hip-Hop-Kreisen so DJ Tomek wurde zum Beispiel in irgendeinem Interview, ich letztens gehört, dass DJ Tomek sogar bei Firmenfeiern meinte, so irgend so ein Rapper meinte, so, er feiert DJ Tomek so, alle können ihn haten, aber DJ Tomek legt bei Firmenfeiern auch mal den Arschfick-Song auf.
Okay.
Ich dachte, safe nicht.
Cool, Mann.
Safe, na, selbst wenn das Thema, safe nicht. Der würde bei einer Firma gut und dann nirgendwo jemals wieder. Das ist doch Quatsch.
Aber Song mit einer ähnlichen Energie, aber glaube ich musikalisch besser und auch irgendwie über die Zeiten irgendwie hat sich mehr gehalten, ist halt Be Tight mit N-Word Bumsmich. Das ist halt, glaube ich.
Ja. Düm, düm, düm,
düm. Und den feiern irgendwie alle.
Ja, stimmt.
So, es ist auch. Ich glaube, Sido ist schon noch eher ein Männerding. Aber Be Tight,
das ist halt, der ist halt so hohl, das Lied ist halt so hohl, das hat keine Metaebene, das ist halt so direkt, alles.
Alles hat eine Metaebene, Jakob. Alles hat mindestens 3 Metaebenen, schwöre.
Ja, Leute müssen sich überlegen, wie doch mal.
Nee, gut, das ist einfach so zu, das ist ein Song über halt extrem ausufernde schwarze Sexualität, männliche Sexualität.
Ja, klar.
Die man da feiert. Das ist eine Metaebene. Oder vielleicht ist es auch eine normale Ebene.
Okay, ich wollte dich nur reinreiten hier.
Du kannst mich nicht reinreiten bei solchen Sachen, das weißt du.
Ah, weil du zu schlau bist?
Ja, nicht zu schlau bin.
Ich wollte dich mal fragen, wo wir jetzt beim Thema Hip-Hop sind. Wie hältst du es mit der Realness?
Ich finde Realness super spannend, weil ich merke, dass ich das wirklich anwende auf Songs. So Songs hören und denke mir so, das ist nicht real. Und dann höre ich einen anderen Song und denke mir so, das ist fucking real. Und ich habe es mir heute überlegt, weil es gibt in diesem Bereich gibt es zwei Begriffe. Es gibt den von Authentizität und es gibt den von Realness. Und ich glaube, ich möchte sie folgendermaßen definieren. Authentizität ist etwas, wo du irgendwie Checklisten abhakst. So nach dem Motto, ah, okay, ja, der Typ, der hat in einem Block gewohnt. Und deswegen
weiß er, drum getickt.
Genau. Oder irgendwie so, ah ja, cool, Gentleman hat irgendwie so lange Zeit auf Jamaika verbracht, dass er das Patois richtig gut spricht. Mhm. Und deswegen hat das, und er glaubt also, auch
an Ja. Er weiß, wovon er redet.
Er weiß, wovon er redet und er glaubt an Ja. Und deswegen hat das irgendwie auch so eine Authentizität. Und das finde ich sozusagen uninteressant. Eine Realness ist, glaube ich, auf einer, würde ich gerne definieren, wenn man Realness positiv definiert, ist etwas auf einer Gefühlsebene, auf einer sprachlichen Ebene, wo du einfach nur sagen kannst, okay, ich kann nicht anders als dem zuzustimmen und ja, dem zu glauben.
Ich kaufe dir jedes Wort ab,
genau. Ich kaufe dir jedes Wort ab, ohne dass ich dir deine Checkliste irgendwie gecheckt habe.
Ja, ich glaube auch, also ich glaube, genau, das ist Realness, hätte ich genau das gesagt, das Realness ist ein Feeling, Realness spürst du, Authentizität kannst du überprüfen, quasi. Aber Realness kann man nicht kaufen, Homie. Ich finde, und das, was ich an Realness so liebe, ist, dass Realness so fuzzy ist. Realness ist so ein dämlicher Begriff wie Ehre. Und man so sagt so, ich prügel mich für meine Ehre. So, ja, dann definier mir doch mal deine scheiß Ehre. Außer, dass wenn deine Mutter beleidigt wird, du völlig durchdrehst. Aber du andere Mütter beleidigen darfst. Wo ist Ehre? Erzähl's mir. Wofür gehst du raus und schlägst Leute, wenn du weich oder kassierst? Ich check's nicht. Und ich finde, Realness ist in der gleichen Art und Weise fuzzy. Mhm. Also, wir sind ja auch, also wie ich mich heute noch, wenn ich mit Eddie, Ed, meinem Rap-Homie, der einige Male hier in diesem Podcast gefallen ist, mich mit ihm treffe, wie wir uns auf unsere Realness abfeiern, dass wir früher mit so einem Ghetto-Blaster im Park waren und sagen so, Junge, wie kann man realer sein, wo man eigentlich aus heutiger Sicht eigentlich sagen muss, wie kann man noch mehr Oldschool sein? Wie kann man noch mehr 90er den Vibe
fahren? Und halt peinlich,
aber Realness ist trotzdem geil. Und trotzdem feiert man sich auf so eine Realness. Ey, yeah. Digga, wir freestylen heute noch. Das ist auch irgendwie real. Aber auch so ein Jizzes zum Beispiel hat so eine Art der Realness, dass er in sich selbst, finde ich schon, er ist in sich selbst so stimmig. Man muss mit all dem nicht übereinstimmen. Mhm. Aber Realness, also ich finde, Jizzes ist ein in sich geschlossener Kreis, der in sich absolut real ist.
Aber es ist so, keine Ahnung, das ist auch was mich bei Hip-Hop-Kultur, vor allem in Deutschland, auch so mega stresst, ist, dass es so für viele Leute so null spielerisch ist.
Ja.
Weil die Leute denken, Realness ist vor allem ein Verbot, dieses und jenes zu machen.
Und ein ganz zentraler Aspekt von Realness ist, du musst lange dabei sein. Das ist so nervig. Kennst du diese Typen, die immer sagen so, ey Junge, ich mach seit 15 Jahren Rap und jetzt kommt so ein Ring und hat in zwei Jahren, ja, dann hast du 15 Jahre scheiße Musik gemacht. Was soll dieses Argument? Das ist ein Liebling, ist auch meins natürlich, dass ich sage, auch mit Eddie, ey, wir machen so lange schon Rap, wir sind so lange, wir sind so real. Nein, wir sind irgendwo auch einfach hängen geblieben. Also es ist so, und hängen geblieben, es gehört alles dazu. Realness ist so fuzzy, dass solche Argumente wie lange schon Musik machen, gerade im Hip-Hop, so, ich habe mir eine Deuce gepayt, mein absoluter Lieblingssatz. Ich habe ewig gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was Deuce payen ist. Ich habe das bei Savage gehört.
Ich habe es auf jeden Fall nicht.
Ich habe Deuce gepayt, war für mich so ein Wort wie Schnappelwups. Das war Deuce gepayt. Das ist so ein Wort, wo ich überhaupt nicht verstehe, was das sollte. Ich habe das gar nicht. Das Deuce gepayt, das ist irgendwie eingedeutschtes Dings. Ich habe null gecheckt, was Deuce payen ist.
Ich habe auch so ein Wort, und zwar dachte ich früher, als ich noch kein Englisch konnte, dass es ein englisches Wort gibt, das Breakdown heißt. Weil es kommt in ganz vielen so billigen Popsongs vor, like we gonna party till the break of dawn. Und ich dachte halt, break it down ist was. Ja. So ein Dinosaurier.
Genau.
Also ich habe auf jeden Fall überhaupt keine Dues gepaid. Ist mir auch irgendwie wichtig, weil das irgendwie noch zu betonen, weil irgendwie, keine Ahnung, Hip-Hop hat ja auch übelst viel so mit Klassenbewusstsein und so zu tun, mit dem von unten nach oben.
Ja, ganz, 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 ganz wichtig.
Ja, ja. Genau, aber und das ist auch so irgendwie, und deswegen haben Leute wie wir dann auch immer ein schlechtes Gewissen, glaube ich, aber auch ein berechtigtes.
Hast du ein schlechtes Gewissen? Wieso?
Naja, also irgendwie sozusagen, um Hip-Hop irgendwie zu claimen in dem Sinne.
Ach so.
Also ja. ich mach's, weil es mir ein Leben gibt, so. Aber es ist schon so immer das Gefühl, dass ich etwas ausleihe.
Nee, das finde ich gar nicht.
Okay.
Ich finde dafür, da hat Blumentopf für uns die Tür eingetreten, dass es halt so Reihenhaussiedlungsrap eben auch geben darf. Aber natürlich würde man trotzdem sagen, Blumentopf ist niemals so real wie Agro Berlin oder Dynamite Deluxe, weil sie halt immer noch Dullis sind und Dulli-Haftigkeit gibt der Realness einen gewissen, ist so ein bisschen shady oder passt so nicht so richtig dazu.
Okay.
Und ich habe, weiß nicht, ob ich das erzählt habe, mein Freund Rick meinte da hat mal diesen unglaublich legendären Satz gesagt und ich finde seine Autobiografie wird so heißen müssen: Realness hat meine Jugend zerstört. Ich liebe
als Bombe.
Weil, der Platz gab's im Wahnsinn, weil er damit zu sagen, Junge, ich bin meine gesamte verschissene Jugend hinter Realness hergelaufen und ich habe nie richtig gewusst, was es heißt, aber mir war klar, ich bin nicht real.
Und das ist halt wirklich, das ist wirklich ein enges Raster, vor allem so bei deutschen Hip-Hop-Heads.
Ja.
Es ist eine bestimmte Art und Weise, mit Frauen umzugehen, die halt auf jeden Fall nicht okay ist.
So. Nee, aber auf 90 BPM.
Sie ist
auf Sexismus 90, auf 90 BPM.
90 bis 92 BPM, ja.
Ja, Toleranz, genau. Toleranzgrenze.
Gibt es, genau. Es ist
Sample Beats.
Dresscode ist ja absolut verrückt, wie viele Leute sich eingekackt haben, als Leute angefangen haben, etwas engere Hosen zu tragen. Was war da bitte los? Was ist denn in eurem Leben passiert, dass das irgendwie ein Issue für euch ist?
Das war für Savage, war das wirklich das Schlimmste, was hätte passieren können, außer zwei Männer nackig auf einem Bett.
Ja, das bleibt immer noch Nummer eins an Schlimmes.
Also wirklich, schwul ist das Allerschlimmste, was existiert.
Ja.
Hat eine Zeit lang für Anfang 2000er Jahre deutsche Rapper,
ein
Großteil, aber enge Hosen waren ein Riesenthema. Das war wirklich...
ein Riesenthema.
Riesig.
Ja, Alter.
Ja, das stimmt. Das war bei richtig vielen Rappern, war das so. Und es hat ja auch diese Gegenbewegung gegeben. Echo war auch ganz Speerspitze der Baggies. Der dann auch so, die Gegenreaktion war, okay, ihr tragt einfach normale Jeans. Ja, cool, da trage ich meine noch größer. Guck dir mal Videos von Echo an, die frühen Optik Records.
Alter, Optik Anthem. Guck doch das Video von Optik Anthem.
Die
sind alle 3 Meter breit. Die haben so eine... Savage hat so eine gelbe Downjacke an, die 5 Meter breit ist.
Ja, niemand von ihnen kann normal gehen, weil die Baggy so unendlich tief hängen.
Wenn Gegenwind ist, dann fallen die um.
Es ist wirklich, da muss man sagen, Optik hat es komplett übertrieben zu einem gewissen Zeitpunkt.
Ja.
Das war, wo man dachte, okay, Jungs, wir haben es verstanden. Baggies sind so das Ding.
Ja.
Aber,
aber Optik und, also Savage und so, die waren alle auch so real, weil sie so on point waren, weil sie musikalisch so einfach viel besser als alle anderen waren, oder? Also das gehört auch immer noch dazu. Also du kommst zur Realness, kommst du eigentlich auch durch Skills.
Voll.
Und deswegen scheitern, glaube ich, viele so Lauche.
Ja.
Wegen der Skills.
Ich habe nochmal dieses alte, das hat mir ein Freund gegeben, irgendwie so ein Berlin-Untergrund-Tape, heißt ganz alt.
Ja.
Und da sind so M.O.R. Und auch die Sekte dabei. Und sowohl M.O.R. als auch die Sekte sind beides gute Beispiele für... nicht jeder kann rappen. Das ist einfach Quatsch. Ist wirklich sehr falsch, weil du hörst, dass so ein Savage, Sido und B-Tight, das sind die drei, die zu Recht bekannt geworden sind und der Rest ist in der Versenkung verschwunden.
Ja, Echo nicht vergessen. Echo ist immer noch einer der besten.
Ja, aber Echo war weder in OR noch in Dings.
Sorry.
Ist auch ganz wichtig, so ein dämliches Wissen, so zu sagen, nein, der war nicht da.
Ja, ich wollte nur nochmal auch on record sagen, dass die Abrechnung besser ist als das Urteil an dieser Stelle, wo ich weiß, ich werde Zuschriften bekommen, aber ich stan. Ich stan halt Echo.
Ja, das ist weiß ich nicht. Das ist wirklich Quatsch. Das ist so wie zu sagen, nee, ist voll geil. Im Winter barfuß laufen, ich schwör, es ist viel wärmer als Stiefel, als so Moonboots. Das ist einfach Quatsch, ja. Es ist einfach rap-technisch, inhaltlich und videotechnisch hat er Echo begraben. Echo hat ihn nicht begraben in seinem Video. Wer hat gewonnen? Savage.
Guck dir heute mit deinem heutigen Ohren, hör dir beides
an. Echo ist lässiger. Der Track ist lässiger,
ja.
Das gebe ich dir, aber das ist nicht alles.
Es hatte so eine komische Düsternis, die nur ein halbes Jahr cool war.
Ja, nicht anders. Ja. Aber ich finde, der Begriff von Realness ist fast eigentlich die Faszination an Hip-Hop oder vieles davon so krass gut zusammen, weil es keine Musikrichtung gibt. Also da hat das ja auch, von wem ist nochmal die Line? Hip-Hop ist die einzige Musik, wo du das, was du rappst, auch verkörperst oder das, was du sagst, auch verkörpern musst.
Ist das so?
Die Line ist von, fällt mir gleich hier ein. Ist so ein dämlicher Realkeeper-Rapper, der aber gar nicht so schlecht ist. Weiß ich nicht, ob
kann
das so stimmt.
Ich kann mir auf jeden Fall seine Mütze vorstellen. Nee, mit dem Verkörpern, das ist halt genau die Frage von Authentizität und so. Also wenn du versuchst, krampfhaft eine Kohärenz herzustellen.
Megalo übrigens war das.
Ah, okay.
Irrelevant, finde ich.
Aber ja, aber dann macht das ja nicht notwendigerweise nicht Spaß und ist dann am Ende nicht notwendig irgendwie ein gutes Produkt.
Nö.
Also ich glaube auch, du kannst auch guten Hip-Hop machen, den du nicht verkörperst, so am Ende. Wobei du alles, was du sagst, verkörperst du. Keine Ahnung. Das sind jetzt so... Performance-Theorien
irgendwie. Naja, so, keine Ahnung, so ein Kollege, der so ein offensichtliches Fake-Image hat. Der halt weder war der Zuhälter noch hat der vielleicht früher ein paar Mal getrunken, aber hat das halt so völlig überhöht. Da verkörpert er halt in gewisser Weise gar nicht. Ne? Der argumentiert okay. sehr mit so einem Flair, der so, du musst es alles erlebt haben,
ja, ja.
daherkommt. Ist auch am Ende egal. Aber ich finde, dass so dieser, also dieser Realness-Aspekt ist, glaube ich, weniger geworden mittlerweile, weil einfach da eine neue Generation Kiddies rangekommen ist, für die ist das Popmusik, für die
ja,
ist
das scheißegal. Ja, die sind nicht von diesen Codes zurückgehalten auch.
Genau. Also natürlich hat das unfassbar viel auch mit Engstirnigkeit zu tun gehabt. Das hat, genau, ja. Also ich finde, was du gesagt hast, ist ganz richtig. Realness hat unfassbar viel mit Verboten auch zu tun. So Crossover zum Beispiel zu agieren, war im Hip-Hop auch eine absolute Frechheit. Überleg mal, wie vielen es aufgestoßen ist, dass Casper mit Indie-Rock plötzlich kam. Das war so No-Go.
Das ist der Zeitpunkt, den ich auch nicht mehr mitbekommen habe.
Ja, das stimmt. Das
genau. Weil, nächster Punkt ist ja, dass du auf deutschem Hip-Hop aufgewachsen bist und ich auf amerikanischen und dass ich auch heutzutage nur amerikanische Medien konsumiere und du deutsche.
Ja.
Und wir können trotzdem noch miteinander reden, was cool ist. Also es fällt mir schwer, auf Deutsch zu reden, aber ich krieg's noch
dazu. Okay, cool. Ja.
Aber es ist halt schon so witzig, weil irgendwie wir ganz andere Bildwelten und auch Gedankenwelten deswegen haben. Und das ist jetzt nicht auf Hip-Hop irgendwie bezogen, sondern auch irgendwie, keine Ahnung, die Leute, mit denen ich abhänge online und die News, die ich konsumiere, so.
Ja, aber alle meine Freunde zum Beispiel hören auch deutschen Hip-Hop. Also es ist voll so in sich geschlossen. Es sind halt so ein richtige, ich habe halt drei, vier Freunde, die so richtige Hip-Hop-Nerds sind, die jeden Tag auch rap.de, hip-hop.de, die immer up-to-date sind, so.
Ja. Sind die realer als ich dann also? Also du stellst ja eh meine Reels in Frage. Das,
das ist eine gute Frage, ob du real bist. Ich finde dich nicht sonderlich real, weil du den Kreis des aktiven am Rap-Geschehen partizipieren sowohl praktisch als auch theoretisch irgendwann verlassen hast, deswegen
ja.
Du war in dieser Mittelschichtskinder machen Mucke-Bubble warst du unfassbar real, weil du alles verkörpert hast, was man mitbringen musste. Du hattest einen fucking Tupac-Poster an der Wand. Das muss man sich nochmal klar machen. Das ist so gut.
Ich hatte auch einen Tupac-Pullover. Ja.
Warst du auch so jemand, also hast du das schon mitgekriegt, als Tupac erschossen wurde? Warst du da schon Fan?
Nee, da habe ich das noch nicht aktiv gehört.
Okay, schade, sonst wäre das so ein Twin Tower-Moment gewesen, wo man so weiß, wo man war, als Tupac erschossen wurde, weißt du?
Nee, so einen hatte ich nicht.
Schade.
Ja.
Nee, ich weiß nicht, gute Frage, ob ich dich als sonderlich real finde, aber das Problem war, dass du relativ früh Hip-Hop durchschaut hast und so, und auch die Lächerlichkeit in der Hip-Hop gesehen und auch sehr zur Schau gestellt hast, indem du gerne auch so Reime von Leuten immer so wiederholt hast und immer so herausgestellt hast, was scheiße war an denen. Und damit hast du sie nicht ernst genug genommen, als dass du sonderlich real sein könntest. Ich würde dir die Gegenfrage gerne mal stellen.
Ja.
Würdest du sagen, ich bin real?
Das Ding ist, und das ist irgendwie dieser Spalt, der sich auftut, weil ich habe ja für mich auch irgendwie Hip-Hop wiederentdeckt über ein politisches Bewusstsein und über eine.
Ja, mit dem, was ich konsumiere an Hip-Hop.
Und auch so von wegen irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, ich habe mich irgendwie mit dem Theaterstück, bei dem ich mitgemacht habe, irgendwie habe ich mich auch so zuerst mal irgendwie intensiver mit so irgendwie, was bedeutet überhaupt schwarze Identität und Rassismus auseinandergesetzt und habe da wieder irgendwie zum Hip-Hop gefunden oder da wieder irgendwie ist mir aufgefallen, wie viel das eh schon mit mir gemacht hat und wie viel in mir drin war und und es ist irgendwie so komisch, dass ich diese beiden Welten, was für dich Hip-Hop und Realness ist und was wo ich dann gerade heute drüber nachdenke, dass sich das so wenig berührt und deswegen ich denke halt, du bist auf jeden Fall, weil ich weiß, dass du auch während ich da mit nichts mehr gehört habe und mit nichts mehr mit zu tun hatte, warst du immer noch jeden Tag auf rap.de du kennst irgendwie jeden deutschen Rapper und so und deswegen würde ich sagen, bist du real und weil ich ja auch gerne das irgendwie definieren würde als einen Begriff, der etwas Gewisses in einem Kunstwerk beschreibt, was nicht Authentizität ist, aber auch nicht sagt, Authentizität ist scheißegal und ich kenne ja deine Songs und die sind irgendwie real.
Aber was du gerade, glaube ich, sagst, ist ein interessanter Unterschied. Und dann würde ich gerne mit Realness einmal auf bildende Kunst überspringen.
Yeah.
Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass du ab einem gewissen Punkt einmal aus Rap rausgegangen bist, durch verschiedene Musikstile gewandert bist
yeah.
und durch Rap zurückgekommen bist über eigentlich einen politischen Ansatz oder zu sagen, ich höre mir das an, wie ist die Identität, wie ist das gesellschaftliche yeah. Gefüge dahinter? Und ich mehr auch Und deswegen konsumierst du auch mehr politischen Rap. Keine Ahnung, jetzt, ich nehme mal an, so ein Kendrick Lamar zum Beispiel auch oder so. Und ordnest die quasi in so eine Art Gefüge ein, gesellschaftlich. Und ich höre immer noch viel Rap über Rap. Also dieses, yes. Kein Genre, kein Musikgenre ist so dumm, sich konstant mit sich selbst zu beschäftigen. Also ein Zavasch-Album hat ja keine Zeile, die in irgendeiner Form über sich hinausweist. So das ist ja alles so. Ein Rapper, das ist total Wahnsinn. Ja. Was für eine belanglose Scheiße ja. Das ist. Und trotzdem ist es interessant, also finde ich es interessant. Und dieses Rap über Rap, damit bewegst du dich eigentlich in so einem incestuösen Kontext. Ja. Und also natürlich höre ich auch dann schon mal, wenn mich ein Eddie das fünfte Mal darauf hinweist, dass ich mir mal die Antilopengang anhören sollte, dann höre ich das durch und bin dann in einem Slam-Backstage froh, wenn Leute sagen, das war Antilopengang, und sage, ja, fand ich auch gut und denke, geht mir am Arsch vorbei. Aber es ist so,
und aber das von ist ein Riesen auch.
Schön. Und ein Riesenproblem, ist meine These, ist, linker Hip-Hop hat es nicht verstanden, melodiös zu sein. Linker Hip-Hop ist immer, ich rappe immer so, und hab Beats, die sind irgendwie scheiße. Die Beats sind immer, immer atonal. Sie sind immer so, wo ich denke, Dicker, mach schöne konsumierbare Musik, pack geile Inhalte rein. Du musst nicht über Drogen und Vergewaltigung und so eine Scheiße rappen. Völlig in Ordnung, gib ihm. Aber bitte verpack doch mal deine Inhalte konsumierbar. Das ist so eine komische linke Anti-Haltung. Es gibt sicherlich Leute, es aber gibt das ein oder andere Fat Tony-Lied, was vielleicht gute Melodien hat. Aber Alter, das meiste ist totale Scheiße. Ja.
Aber ich kann das überhaupt nicht verteidigen, weil ich das auch überhaupt nicht höre und da auch überhaupt nicht drauf abfahre oder so. Weil für mich ist ja, also keine Ahnung, Kendrick oder so, es ist ja einfach unglaublich fantastische Musik. Also das ist auch, und das ist auch, warum ich, genau, ich glaube, ich habe mein Zurück zu Hip-Hop auch ein bisschen falsch beschrieben, wenn ich jetzt nur sage, es kommt aus einer politischen Beschäftigung und so. Und ich bin auch gar nicht so am analytisch irgendwie Killer Mike hören oder so, sondern es ist ja auch so, dass es mir immer noch Leben gibt und dass ich es deswegen höre und dass ich irgendwie Kendrick aufdrehe, weil es
ballert und
pumpt. Weil es mega ballert und pumpt. Und das, was du gerade beschrieben hast, was am linken Rap scheiße ist, genau das ist für mich so eine mega wichtige Erkenntnis gewesen in der Mitte meines künstlerischen Studiums, dass ich keinen Bock habe, irgendwie Punk zu machen und irgendwie Mittelfinger an die Society Kunst zu machen, weil ich der Sinn da drin ist nur eine Selbstbestätigung für mich. Und klar, kann man auch in der Schiene irgendwie Sachen machen, die irgendwie großartig werden oder so. Aber mir gefällt diese Prämisse des, du musst erstmal irgendwie 80 unserer Codes verstehen.
Und alles so ein bisschen anti.
Und genau, und du musst gegen diese Anti-Haltung musst du überwinden, musst du irgendwie einen schlechten Beat überwinden und musst du 1000 Sachen überwinden und dann darfst du vielleicht einer von uns sein. Und du bist dann in einer anderen Realness drin, die auch wieder komplett irgendwie im Gefängnis ist.
Aber ich glaube, worauf du hinaus willst, ist ja das, was du mit deinen künstlerischen Sachen vertrittst. Pop ist cool.
Yes.
Pop ist konsumierbar, Pop regt Emotionen und Pop ist nicht grundlos so unfassbar beliebt. Und da bin ich ganz bei dir. Also ich meine, Rap hat ja den Schritt, also man hat so ein bisschen das Gefühl, vor 3 Jahren, 4 Jahren haben deutsche Rapper gesagt, ach geil, ach cool, man kann Autotune benutzen, ach so, wir können sogar tanzbare Musik
machen. Ach, wollen wir Musik machen? Ey Leute, wollen wir Musik machen?
Geil, das machen. Das war der, und seitdem höre ich zum Beispiel Rap auch komplett anders. So, ich diskutiere da viel mit Leuten über Flair, hat indiskutable Lines, keine Frage.
Und ist hässlich.
Man hört die neue Single von ihm und denkt sich, scheiße, die ist geil.
Fuck,
die ist nice. Und der Typ hat irgendwie so einen geilen Style. Ja. Und ich höre zum Beispiel mittlerweile Hip-Hop so übelst technisch, weil ich jetzt auch richtig gute Kopfhörer habe. Ich nerve Lara damit übertrieben, dass sie immer sagt, ja, das ist nicht, ich muss so auf guten Kopfhörern hören. ich bin so richtig anstrengender Typ, der jetzt nur mit seinen Hammer-Kopfhörern um die Ecke kommt. Und aber dann, ich höre zum Beispiel so voll, wie sind die Drums arrangiert, wie sind Adlibs gesetzt, wie sind Flow-Patterns, also so richtig technisch, wie ist das, wie ist das, was ich als treibenden Style oder um das heutige Wort Drip oder sowas,
was ist das?
Was ich fühle, Drip ist genauso ein Wort wie Realness, kein Mensch weiß, was es ist, ist so, glaube ich, so ein bisschen der Swag 2.0. Drip ist so, wenn ich eine teure Rolex habe, dann drip die. Wenn ich irgendwie einen coolen Style habe, ich drip, ich bin halt so, ist eigentlich so mein Style ist so cool, der bringt das fast zum Überlaufen, deswegen läuft der Drip überall.
Gotcha, ne?
So, das sind halt diese Modewörter und ich liebe das. Ja. Aber wie wird zum Beispiel ein cooler Style diese Wirkung von einem Flair auf Beats, wie wird die eigentlich genau technisch kreiert? Wie,
ja, genau.
Wie schafft er das? Und wie, die Producer sind ja auch viel wichtiger geworden, glaube ich, heutzutage. Dass die im Studio stehen und sagen, pass mal auf, du hast zwar einen coolen Reim auf die Line, aber wiederhol die eine Line doch einfach. Mach die einfach
zwei. Ja, genau, und lass die 20 Wörter weg, mach irgendwie 7.
Genau. Und dann baue ich dir eine Bridge raus, knall Autotune drauf, glaube ich, klingt geil.
Ja.
Also ich glaube, dass Producer...
Das ist ja genau, was man bei diesem Flair-Song, den du beschrieben hast,
gesehen hat. Genau. Ne? Und ich glaube, dass die halt viel mehr reinreden heutzutage. Und das ist eine Arbeitsweise, die interessiert mich. Also ich höre Rap auch so voll nerdig durch. Und da ist mir dann egal, ob ein UFO 361 nur über Markenklamotten rappt. Das interessiert mich gar nicht.
Nein, ist so cool.
Ich liebe übrigens Jöss dafür.
Würdest du übrigens Moneyboy in diese linke Rapper-Schiene stecken?
Wow, nein. Er ist so edgy wie linke Rapper. Ja. Und man hört ihn so ungern wie linke Rapper.
Ja.
Aber er macht es ja aus einem ganz anderen Grund.
Ja.
Er hat ja aber auch eingängige Songs, ne?
Ja, ich finde, die sind alle eingängig.
Ja, der hat nur heute, oder glaube ich, letzte Woche kam ein neuer raus über die Woche, MVP, der ist so schrecklich.
Okay.
Es gibt auch ganz, ganz furchtbare. Der Typ hat ja wirklich die Range von kompletter Scheiße bis okay.
Okay, wollen wir noch kurz
aber du
die Ecken nerven und erzählen, warum wir Antilopengänge irgendwie nicht feiern?
Haben wir doch eigentlich beschrieben.
Okay.
Das ist irgendwie nervig.
Ich finde, was mich nervt, ist, dass sie ja noch depressiv sind. Und ich will irgendwie keine Musik über Depression hören.
Nee, es ist so Musik, die höre ich einmal, aber ich, ehrlich gesagt, ich will einen Ohrwurm haben.
Voll! Alter! Ich bin ja mit Leuten befreundet, die Musik machen, auch so Popmusik, so Singer-Songwriter-Musik. Und eine Freundin von mir, die ist 19 und die schreibt Ohrwürmer. Geil. Und das ist so ein Talent, das ist so krass. Und ich habe heute so einen Song von ihr gehört. Ich denke mir so, und ich habe den so gehört und ich dachte mir so, ey, den werden in 200 Jahren Leute singen. Weißt du? Und das ist irgendwie, das ist auch Realness.
Aber macht die das mit Gitarre oder wie macht
sie das? Mit Piano gesungen, genau.
Ich finde,
sie heißt Pure Mothman, könnt ihr auschecken auf SoundCloud.
Ich finde, das muss man zum Beispiel, man kann darüber diskutieren, keine Frage, aber man muss einem Kapital lassen. Der Typ kreiert Melodien, auch so ein Apache. Ich weiß nicht, ob du den mal gehört hast.
Nee.
Apache, zeige ich dir gleich, wenn wir hier mit durch sind, hat Melodien, das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Das hört man richtig gerne. Das ist so einfach, wo ich denke, geil, das ist Musik zum morgens aufstehen und nicht Musik zum sich erschießen.
Man kann moralisch Musik hören, da bin ich raus. Aber das war auch schon immer so. Also da kannst du mir nicht den Linken aufbinden. Das war, ich habe noch nie moralisch Kunst konsumiert, deswegen.
Nein, ich stehe auch nicht auf und lese morgens Adorno. So, das ist mir einfach
zu anstrengend. Hey,
das
wiederum ist musikalisch und schön und gut. Und wir sollten alle jeden Morgen einen Aphorismus aus der Minima Moralia lesen. Ja,
auf jeden Fall. Lass uns Bücher lesen, wo man so jeden Satz 8-mal lesen muss und dann vielleicht versteht.
Okay, das muss ich jetzt aber wirklich verteidigen, weil das ist wirklich eine Schönheit, die sich dadurch ergibt. Es gibt eine Schönheit in dieser klaren, natürlich übelst elitären und komplizierten Sprache, die sich dir aufmacht, nachdem du da 2 Stunden reingesteckt hast.
Es ist übrigens eine Frage, die mich ja seit Jahren beschäftigt, wo wir mal ganz kurz drüber gesprochen haben, was wir gerne einfach mal kurz, ich will das noch einmal ansprechen.
Ja.
Du hast ein absolutes, du bist extrem eichhörnchenmäßig unterwegs, was deine Aufmerksamkeit betrifft.
Ja.
Das ist ein bisschen besser geworden. Du kannst dich mittlerweile knapp eine Stunde konzentrieren, wenn es gut läuft.
Yes.
Aber ich sag mal, damals schon in der Vogelschutzwarte bei deinem Zivi, grenzwertig an. Du hast ja immer gerne hinter der Tür geschlafen. Beste Anekdote übrigens von Jan. Der hat immer hinter der Tür beim Zivi geschlafen. Und
Einmal, immer.
Jeden Tag, jeden
Tag,
8 Stunden.
Man sollte mich halt nicht in ein Büro an einen Computer setzen. Das hätte ich denen auch sagen können, aber ich wollte den Job.
Und dann hat Jan hinter der Tür geschlafen mit einem Aktenordner auf den Knien, dann wird die Tür aufgeht, schlägt sie ihm in die Fresse und er hat aber gerade einen Aktenordner und hat irgendwas gelesen, was eine sehr awkward Situation gewesen sein muss, hinter der Tür. Worauf ich hinaus will, du bist jemand, der sich nicht lange auf irgendwas konzentrieren kann.
Ja.
Und es war mir immer ein Rätsel, wieso gerade du dich safe durch Peer Pressure auch, was ein wahnsinnig tolles Wort ist, also weil einfach alle in deinem Umfeld sind Intellektuelle und Pseudo-Intellektuelle, wo man irgendwie Adorno gelesen haben muss.
Mhm.
Oh, ich gerade einen Teil von deinem Freundeskreis gedisst. Sorry, Jan, tut mir voll leid. Und dass du dich mit dieser Art Literatur auseinandersetzt, check ich bis heute nicht.
Ja, aber das
kannst.
Ja, das Ding ist, dass ich da wirklich etwas für mich gefunden habe, was mir die Welt erklärt hat auch. Also ich habe ja die Art und Weise, wie ich, und das ist ein großer Unterschied zwischen uns beiden, und das ist, glaube ich, dauert irgendwie mehrere Stunden, bis wir da, glaube ich,
Sonderfolge!
Genau, das ist aber wirklich super interessant, weil ich habe ja, der Grund, warum ich dich immer dafür ich mich immer darüber lustig mache, dass du die Süddeutsche Zeitung liest und so eine linksliberale politische Haltung hast, ist, dass ich Literatur gelesen habe, die mir erklärt hat, warum das Bullshit ist. Und
ja, das es ist eine unangenehme Erleuchtung, halt, die du nicht mehr so vor dir herträgst wie früher, aber die mich jetzt sofort wieder aufregt, weil es ja. Mach dich darüber lustig, dass ich Süddeutsche lese, aber komm mir nicht mit, ja, das ist nämlich Bullshit, weil ich habe diese zwei scheiß Bücher gelesen.
Nee, aber das ist
sind ja die Leute, die Bibel gelesen haben, die sagen, nee, ich hab's gecheckt.
Ja, ja, in dem Sinne ist es auf jeden Fall, es ist eine Welterklärung so. Also kritische Theorie ist eine Form von Welterklärung und genau, erläutert irgendwie Kapitalismus auch auf einer psychologischen Ebene und irgendwie gewisse gesellschaftliche Vorgänge. Und es geht viel darum, welche Kritik und welche Versuche, das System zu reformieren, eigentlich sozusagen am Ganzen nichts drehen. Und die Erkenntnis ist eben, das Ganze muss sich ändern, damit wir in Freiheit leben können. Und ohne Gewalt. Weil das ist, und das ist auch, ist es ein religiöser Gedanke, ist das,
das ist ein Erlösungsgedanke.
Das ist ein Erlösungsgedanke, dass die, eine Welt komplett ohne Gewalt, ohne politische Gewalt, ohne Angst möglich ist. Und das ist, worum es Adorno gegangen ist. Und er hat halt, die damalige marxistische Literatur gelesen und psychoanalytische Literatur und hat sich, den, Holocaust und die deutsche Gesellschaft angeguckt. Und dann Thesen aufgestellt, was bis zu dem heutigen Zeitpunkt in jeder Gesellschaft der Welt falsch gelaufen ist, nämlich, dass sie am Ende nur die patriarchale Gewalt der instrumentellen Vernunft als ihre Prämisse genommen hat und nicht irgendwie Solidarität. Was ist
instrumentelle Vernunft?
Easy zu sagen, instrumentelle Vernunft ist die, die Weltaneignung von Herrschern. Das heißt, du siehst die Welt als ein Material, was du dir aneignen willst. Und das ist ja auch irgendwie, und um das dir anzueignen, musst du es verstehen, und deswegen haben wir Wissenschaft.
Aber wo ist dann die Vernunft? Also es ist ja offensichtlich überhaupt nicht leicht zu erklären. Du konntest das gerade nicht in einem Satz erklären, sondern hast dich wieder so verschränkt, dass ich nicht weiß, was ist instrumentelle Vernunft, weil wenn es um Herrscher geht, wo ist die Vernunft?
Deswegen meine ich, deswegen ist Wissenschaft entstanden. Du musst, um die Welt erobern zu können, musst du sie verstehen. Mhm. Die wissenschaftlichen Erklärungsmuster der Welt sind immer differenzierter und differenzierter geworden und immer immer abstrakter auch. Aber sie sehen an der Welt nur das, was einen Wert produziert. Und weil sie nur das sehen, was einen Wert produziert, ist es leicht, dass sich die Gesellschaft in so eine Richtung entwickelt, dass das Eigentliche, worum es gehen sollte, nämlich der Mensch, der nicht, dem nicht ein Wert zuteilbar ist, weil er unendlich viel Wert hat, das ist auch wieder eine religiöse Überzeugung, aber die ich habe, dass der dann da nicht reinpasst. Der Mensch passt nicht in die wissenschaftliche Erkenntnis, die sozusagen aus dieser Macht herkommt.
Glaubst du, also ich habe vor 3 Minuten abgeschaltet und überhaupt nicht mehr gecheckt, was du redest.
Aber ich hab's doch
versucht. Du hast es mir versucht zu erklären, aber es war für mich wirr und intellektuell viel zu durchwirr. Die Frage, die, wir können jetzt bei dem Thema bleiben, weil ich eigentlich die dahinterstehende Frage oder die eher vielleicht simplere Frage ist, findest du, es braucht diese, du kannst mir doch nicht erzählen, dass das, was du gerade gesagt hast, Leute, die jetzt nicht sonderlich belesen sind, verstehen.
Aber Frage, es war ja auch eine Minute lang.
Gefühlt waren es 5.
Aber fünf reichen auch nicht.
Aber natürlich nicht. Aber braucht es diese intellektuelle Sprache und diese Intellektualisierung?
Ja.
Braucht es die? Weil meine Meinung ist nein.
Naja, das ist, wenn du eine intellektuelle Sprache benutzt, dann nimmst du einfach Abkürzungen. Ne? Also ich sage instrumentelle Vernunft.
Ich finde, du nimmst Umwege. Das ist meine Meinung nämlich. Du nimmst gar keine Abkürzung, sondern du schaffst es nicht. Also das ist ja genau was, wo ich bei Kunst der Meinung bin. Ich hasse diese intellektuellen, geschwafelten Texte, wo ich denke, halt die Fresse, du kannst es simpel sagen.
Aber es gibt eben einen Unterschied. Es gibt, das eine ist irgendwie, ich will irgendwie Distinktion und ich will irgendwie klug rüberkommen und so. Und das wurde auf jeden Fall Adorno viel vorgeworfen und vielleicht auch zu Recht. Aber dann gibt es eben, ich habe eine Erkenntnis, die sich nicht in einem Zeitungsartikel darlegen lässt oder die sich nicht in einem Popsong darlegen lässt oder eben auch nicht, wie ich es gerade versucht habe, in irgendwie
vier Sätzen. Es war nicht böse.
Nee, ich weiß.
Ich schalte bei sowas einfach schnell ab. Wenn du.
Aber das Ding ist halt, es ist eine Erkenntnis und ich finde es gut, zu der zu kommen. Und du musst auch nicht zu dieser Erkenntnis über Adorno kommen. Ich glaube also, aber die Erkenntnis ist ja, Eine einfache, die sagt irgendwie, unsere Welt basiert auf Gewalt und Kapitalismus. Das ist nicht im Sinne aller Menschen. Es ist logisch, wissenschaftlich und materiell möglich, dass die Welt so organisiert ist, dass wir alle genug haben und so. Und Adorno hat eben komplizierte Antworten darauf gefunden, weil es, glaube ich, einfache Antworten darauf nicht gibt, weil dann kommst du eben zu sowas wie rechter Kapitalismuskritik. Mhm. Und genau, ich verstehe den Vorwurf, dass ich sozusagen, dass es irgendwie durch Peer Pressure von irgendwie intellektuellen Freunden oder so da reingeraten bin. Dass die irgendwie auch irgendwie joyless sind und so und eher auf jeden Fall nicht so deine.
Ich glaube, es ist einfach so, sobald es irgendwie verschwurbelt wird und so Luftschlösser kreiert werden, die ich als unnötig empfinde, schalte ich sofort ab und kann dem nicht folgen. Was hat aber auch damit zu tun, dass ich diese Art der Literatur, und was ja viel Philosophisches ist und so, nie, also natürlich habe ich die auch gelesen hier und da im Studium, also Walter Benjamin, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduktion.
Walter Benjamin habe ich nie gecheckt. Walter Benjamin steige ich immer komplett
aus. Ich habe jeden Satz dreimal gelesen und dachte, ja, ist cool, sagen zu können, ich habe es gelesen, aber es ist genauso, als hätte ich es nicht gelesen. So, ja. Vielleicht habe ich dem auch zu wenig eine Chance gegeben, keine Frage. Aber es ist für mich so, ich finde klar zu sagen, so, es gibt nicht immer einfache Antworten und die muss man auch, aber das sind sprachliche Codes, die so komplex sind, dass ich die vielleicht auch die Geduld schlicht und ergreifend nicht aufbringe. Also das hat auch viel mit einer Abwehrhaltung meinerseits zu tun, die kindisch ist, die ich auch ohne Frage hinterfragen würde. Ich finde, du erreichst die Menschen über diese Art nicht. Ich habe, glaube ich, durch die Bühnentexte sehr gelernt, Sachverhalte runterzubrechen, damit sie Leute einfach beim Hören im Publikum sofort checken und nicht irgendwann aussteigen und sagen, ich kann dir nicht mehr folgen.
Genau, aber das kannst du halt vielleicht nicht mit jedem Sachverhalt machen.
Das weiß ich zum Beispiel nicht.
Naja, also ich...
Ich bin dazu nicht in der Lage, keine Frage, aber...
Nee, aber ich glaube, es hat schon was damit zu tun. Also, dass ich glaube, wenn ich darin geübter wäre und wenn ich irgendwie die Dialektik der Aufklärung von Adorno vor kürzerer Zeit gelesen hätte, hätte ich dir einen besseren Viersatz-Zusammenfassung irgendwie geben können. Ich glaube, es hat irgendwie... Genau, irgendwie habe ich das Gefühl, es hat auch irgendwie was mit so einer... Genau, diese Abwehrhaltung bei dir kommt auch irgendwie so eine... Daher, dass du dich irgendwie von diesen Leuten irgendwie auch gedemütigt fühlst, und das tut mir immer leid.
Safe, ja.
Weil ich höre das von vielen Leuten, die deswegen Linke verachten, weil irgendein Arschloch sie mal genervt hat mit so einer Klugscheißerei und mit so einer übelst kodifizierten Sprache und mit so einer übelsten moralischen Überlegenheit. Und das finde ich das Schlimmste, ist moralische Überlegenheit.
Ja, das ist das Allerschlimmste. Das ist das große Problem der Linken, leider. Weil das Problem ist, sie haben ja recht. Das ist das Riesenproblem. Sie sind moralisch, in meiner Meinung nach, haben sie viele Punkte, wo ich sage, ey, bin ich komplett mit der Rekord. Aber das von oben ist das Allerschlimmste. Aber tatsächlich, also dann haben wir aber auch mal drüber gesprochen, dass ich, dein damaliger Freundeskreis in Gießen, wenn ich auf Partys war, da wurden Gespräche geführt, da habe ich gedacht, wow, bin ich dumm. Was sicherlich auch damit zu tun hat, dass gewisse Reflexionsprozesse bei mir 2 Jahre später als bei dir eingesetzt haben. Das ist ganz lustig. So, da warst du in gewisser Weise eine Werte-Avantgarde für mich. Voll. Also da habe ich mich drüber lustig gemacht und dich für bescheuert gehalten und 2 Jahre später ähnliche Schritte gemacht. Aber ich habe mich neben denen wirklich wie der letzte Bauer gefühlt. Das war schon enorm. Ja.
Genau. Und es ist
eigentlich ein gutes Schlusswort. Nein,
du
hast gerade so auf die Zeit geguckt.
Nee, ich einerseits kann ich halt sagen... es ist irgendwie schade, dass du dich da gedemütigt gefühlt hast und wie ein Bauer gefühlt hast. Und andererseits kann ich halt sagen, schade, dass das nicht dazu geführt hat, dass du gesagt hast, okay, fuck, ich will es aber checken. Weil ich erinnere mich noch daran, dass ich irgendwann mal, als ich noch in Göttingen studiert habe, da war ich 19 oder 20, dass ich mal auf so einer linken Party war und neben mir haben 2 Leute über Adorno geredet und ich habe kein Wort verstanden. Aber das fand ich irgendwie reizvoll. Überhaupt nicht, weil ich Intellektuelle cool finde oder so. Also ich habe nicht so einen krassen Hass auf Intellektuelle wie du.
Ja, Hass habe ich jetzt eigentlich aber eine
Art. Aber es ist halt wirklich, es hat was mit dem Zugang zur Welt zu tun und mit dem nicht akzeptieren können von, dass es auf gewisse Ungerechtigkeiten keine Antwort gibt.
Ja, und ich glaube, also natürlich macht, also ich glaube, natürlich wie immer, ich glaube, da liegt es so ein bisschen in der Mitte, aber Ich glaube, man macht es sich zu leicht, wenn man sich dem Intellektuellen komplett verschließt. Aber man macht es sich genauso leicht, wenn man sich dahinter versteckt und sich da so rein
dachst. Ja, eh.
Und das ist das neue Wort, rein dachsen, nicht rein fuchsen, weil Dachse sind cooler als Füchse.
Ja.
Denke ich, können wir hier an dieser Stelle festhalten. Genau. Dass man sich da so rein dachst, dass man... sind keine Rudeltiere. Hm. Dachse hingegen schon.
Glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Aber sich da so reinfuchst, dass man dann da irgendwie auch nicht mehr so richtig, dass man nicht checkt, dass es eine Bubble ist, so. Ich finde, das ist in vielerlei Hinsicht auch so eine, gerade so Slam ist ja immer so super links und so voll, emanzipatorisch und vor allem politically correct unterwegs, wo ich auch immer denke, ja, ist auch in Ordnung, alles cool, aber checkt, dass ihr eine Bubble seid. Das ist, glaube ich, viel bei diesem Intellektualisierung auch der Fall.
Ja. Genau, aber andererseits ist es auch, ich bin ja auch, also keine Ahnung, ich habe auch immer das Gefühl, wenn du irgendwie von Linken redest und so, dass ich das gar nicht bin. So. Also ich habe das, ich glaube ich, so ein, es gibt, glaube ich, so eine gewisse Form, und das ist auf jeden Fall mein Fehler, das noch nicht komplett kommuniziert haben zu können, in dem sich mein Linkssein von so einem Linkssein, was es, glaube ich, auf Slams gibt, so vollkommen unterscheidet. Und das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich habe mehr verstanden als die. So. Aber nee, und das ist aber auch eh was, woran ich, keine Ahnung, was ich irgendwie in meiner Kunst irgendwie oder so, oder in dem, wie ich handle, irgendwie spiegeln soll, dass das ist eine Form der Erkenntnis von der Welt gibt, die irgendwie nicht moralisierend ist und nicht irgendwie durch Ausgrenzung funktioniert. Aber das ist trotzdem irgendwie wichtige Erkenntnisse sind. Keine Ahnung, ich will irgendwie
damit arbeiten. Nein, also ich glaube, wenn man das so ein bisschen zusammenfassen könnte, widersprich mir, ist, dass du versuchst, diese Erkenntnisse oder diese Messages zu verpoppen. Du eigentlich versuchst, sie in Pop zumindest konsumierbarer zu machen. Dass es nie, wie du gesagt hast, dass es offensichtlich nie in ein Pop-Lied passen wird, fair enough. Und ich glaube, mein Medium, um das zu transportieren, ist nicht Pop, sondern Humor. Und Humor muss maximal simpel sein, um zu funktionieren. Also das ist meine tiefste Überzeugung. Humor funktioniert nicht verklausuliert und funktioniert nicht. Vielleicht lässt sich auch einfach nicht alles über Humor vermitteln. Ich glaube aber wahnsinnig viel, weil Humor auch eine Art Weltbewältigung sein kann.
Ja.
Umgang mit der Welt. Und Humor muss in der Nutshell sein. Das muss immer kondensiert sein, sonst funktionieren sie. Witze müssen simpel sein, sonst sind sie scheiße.
Müssen sie simpel sein oder müssen sie nachvollziehbar sein? Es geht doch immer, es ist doch immer dieses
Element. Genau, du kannst auch schlaue Witze machen.
Von, oh krass, das habe ich immer im Hinterkopf gehabt, aber der hat es jetzt gesagt.
Genau, voll. Wobei das ist eben, da muss man auch sagen, gute Witze, die einen Punchline haben, funktionieren im besten Fall nicht über Wiedererkennungswert, indem ich sage, Mario Kart, räumst du Slams ab. Weil die sagen, geil, Mario Kart, kenne ich. Ha, das ist ja witzig. Ich schwör's dir, du kannst Buzzwords raushauen, die Leute lachen einfach,
oder sagen, welche, das kenne ich. Ja, genau so.
Also das ist
teilweise.
Genau. Auch genau, Frosties. Sag Frosties oder Smacks. Und die Leute fallen es ab.
Das sind so geil. Smacks.
Frosties. Cinemedis.
Grillabend. Wetten, das gucken.
Aber Gameboy-Spiele.
Aber du hast das sogar schon in diesem Podcast hier gemacht, nämlich mit Maggi und mit Politesse. Sorry, dass ich darauf immer
rumreite. Sind witzigerweise beides Sachen, die ich auch humormäßig in meine Texte eingebaut hatte, ne?
Ja. Genau, aber
ich mach das auch. Nein, safe. Ich bin richtig dabei, was Name-Dropping angeht.
Aber ich würde auch, keine Ahnung, bestenfalls würde ich dir auch widersprechen, dass meine Schiene Pop ist und deine ist Humor, weil meine ist eigentlich auch Humor. Also.
Die ist, genau, ist aber Teil des Pops.
Ja, ja, genau, ja. genau. Ja. Und das ist aber auch was wirklich schwer ist, was irgendwie sozusagen, einerseits hast du irgendwie Theorien und andererseits hast du Humor. Da bin ich irgendwie auch so.
Ich finde, das Schönste am Humor ist, es überraschen zu können.
Ja.
Das ist eigentlich daraus besteht, dass du damit, dass im besten Fall, indem ich jetzt Smack sage, überrasche ich niemanden, sondern es ist so, 90er kenne ich, da findet kein interessanter Prozess im Kopf statt. Aber wenn ein Witz richtig geil überrascht, dann ist es was anderes so.
Ja.
Also ich habe jetzt zum Beispiel einen geschrieben, der ist noch nicht perfekt formuliert, aber das ist so eine Richtung Witz, die ich irgendwie interessant finde. zwar rede ich irgendwie darüber, so ein bisschen über so einen verschwenderischen Lifestyle, dass ich in Vietnam war mit Julius und wir haben uns, ich habe mir ja echt da 10 Paar Schuhe machen lassen und wir haben die dann mit uns echt kein Scheiß. In Hoi An konnte man die machen und wir haben dann eine extra Reisetasche gekauft. Wir hatten keine Backpack-Reise mehr, sondern eine fucking Reisetasche dabei, um die ganzen fucking Schuhe zu transportieren. Und dann habe ich die in Deutschland gemerkt, okay, die Sohlen sind total kacke, ich habe mega Fußschmerzen bekommen, alle weggeschmissen. Und dann mache ich quasi den Witz daraus, also zu sagen, ich habe mir dann Schuhe machen lassen mit Nike-Logo und Gucci-Logo, einfach so doppelt hält besser. Und sagte so, kleide ich die auch in Altkleidercontainer werfen sollen, aber was soll ein Obdachloser mit Gucci-Nikes? Das ist für den doch ein Imageproblem. Was ich einen geil schlechten Witz finde, weil er geht so richtig an eine Grenze von, kann ich da noch drüber lachen? Ja, leider ist es selten, das Publikum da sitzt und so reagiert, sondern es ist so. Und dann schiebe ich immer hinterher und sage, die paar, die gelacht haben, Gott sei Dank habt ihr gelacht, weil ich war mir nicht sicher, ob ich den bringen kann. Und dann lachen alle.
Ah, ja.
Und das, aber so eine Art Witze, das macht ja Moritz Neumeier und Till Reiners, dafür liebe ich die beiden. Beides kommen aus der Slam-Szene, beides finde ich mit, also beide so, vor allem Moritz Neumeier, der beste Stand-Up-Comedian in Deutschland, finde ich. Und nur dies an die Grenze gehen, und da finde ich, wird Humor richtig interessant, weil er da auch kritisch wird. Und das sind die Stellen, die, habe ich vielleicht 3-mal bisher erreicht, aber das finde ich mega interessante Stellen. Weil da kriegt Humor plötzlich auch ist so richtig Botschaftsträger für was Interessantes dann.
Ja, voll. Ich glaube, das ist ein Episodenthema.
Ja.
Next week. Oder das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Ja, gut, dass wir das endlich geklärt haben. schön war's. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hier live aus dem Studio des MDR in Stendal.
Aus MDR, wir sind jetzt umgezogen.
Ja.
Wir wandern von Rundfunk zu Rundfunk. Das ist unser Ding. Nächstes Mal sind wir im SWR-Studio. Bis dahin, einen schönen
Donnerstag.
Tschüss.